In den letzten Jahren gab es ein paar Themen, wo wir unterschiedlicher Meinung waren. Und in manchen Dingen konnten wir uns auch nicht einigen. Scheint mir normal zu sein, dass Menschen sich nicht einigen können. Sind wir uns da einig? Hätte auch sein können, dass wir uns nicht einigen können. Okay, jeder Mensch stimmt mal nicht mit einem anderen überein. Und es kann sein, du triffst mal ein junges Pärchen und die sehen das ganz anders. Gib ihnen ein bisschen Zeit, dann werden sie da auch noch da ankommen. Walter Martin, der Gründer von The Bible Answer Man, hat mal gesagt, wenn zwei Menschen genau gleich denken, dann denkt einer nicht. Also, es ist gar nicht so schlimm, wenn man nicht immer übereinstimmt. Und ich sage das, weil wir jetzt ja zu Apostelgeschichte 15 kommen. Und in diesem Kapitel, da finden wir Streit und Gott sei Dank auch wieder Versöhnung, wieder Einheit. Dann geht es ein bisschen weiter und der nächste Konflikt bricht los. Klammer auf, was mir hier positiv auffällt, selbst während der Konflikt herrscht, noch während der Konflikt am Brennen ist, drehen sich die Leute nicht um ihren Konflikt. In ihrem Status, ihrer Darstellung von sich selbst, da steht nicht, ja, Konflikt mit XY, sondern vielmehr, gute Nachricht gibt es bei Jesus. Das ist das, was sie von sich zeigen, das ist das, was von ihnen rüberkommt. Auch wenn da noch ein Konflikt am Laufen ist. Also in unserem Kapitel heute geht es um Konflikt und Einheit. Und es gibt ja verschiedene Konflikte. Konflikte über menschliche Dinge, Konflikte über geistliche Dinge. Es gibt Streit, wo ich für mich selber kämpfe. Oder Situationen, wo ich für andere kämpfe, wo ich mich für andere einsetze. Und manchmal merkt es der andere gar nicht, dass ich mich für ihn einsetze. Das erlebe ich als Pastor öfters und wenn du Sippenführer bist oder Seelsorger oder eine Kleingruppe leitest, dann kennst du das vielleicht auch. Da ist eine Person, die dir anvertraut ist und du siehst, die tut etwas, was ihr selber nicht gut tut. Und du sprichst sie aus Liebe darauf an, aber sie empfindet, nee, das ist lieblos, das ist hartherzig, dass du mich so kritisierst, dass du mich so ansprichst. Und deshalb versuchen wir hier bei uns bewusst eine Kultur zu prägen, dass wir dem anderen gute Motive unterstellen, die beste Motivation unterstellen. Erstmal vertrauen, dass der andere es gut mit mir meint. Und mit offenem Herzen prüfen, was kann ich von dieser Person lernen? Und ob oder wie wir Schulter an Schulter gemeinsam Jesus nachfolgen können. Okay, mit einem anderen Christen vereint unterwegs zu sein, das heißt aber auch nicht unbedingt, dass man in allem seiner Meinung ist. Dass man alles richtig findet, wofür er steht. Manchmal sind wir sogar aufgerufen, uns abzugrenzen oder sogar zu trennen. Im dritten Vers seines Briefes schreibt Judas, der Halbbruder von Jesus, kämpft für den Glauben, der allen, die Gott gehören, ein für alle Mal übergeben worden ist. Kämpft für den Glauben. Wenn also jemand die Grundlagen des christlichen Glaubens auseinandernehmen will oder untergräbt, dann sollten wir nicht sagen, na ja, Hauptsache, wir haben uns lieb. Wir sollen doch in Einheit leben, lass uns alle an den Händen fassen und gemeinsam Havana Liga, Nagila tanzen. Nein. Das wäre nicht die Lösung und das wäre auch nicht Liebe. Denn die Liebe sagt die Wahrheit. Liebe sagt die Wahrheit in Liebe. Manchmal ist Trennung überflüssig und manchmal ist Trennung überfällig. Hier könnten wir uns Abraham und Lot anschauen oder Jakob mit seinem Onkel Laban. Nach klärenden Gesprächen ist jeweils eine Trennung dran. Im Neuen Testament sehen wir dann die Jünger streiten. Wer ist der Big Boss? Wer ist der Größte unter uns? Da ist Trennung nicht dran, sondern Korrektur. Aber schauen wir heute in Apostelgeschichte 15, Vers 1. Da kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia. Sie erklärten den Brüdern, ihr müsst euch beschneiden lassen, wie es nach Mose Vorschrift ist. Sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Wow, das ist ein Konflikt. Das ist ein krasser Konflikt. Und ich finde es interessant, während der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich einen Workshop mitgemacht bei den Leitern der Akademie für christliche Führungskräfte zum Thema Konflikt. Und die hatten genau diese Stelle als Beispiel. Und ich fand, die haben das wunderbar veranschaulicht, was wir über Konflikt so lernen können. Sagen, es gibt eigentlich 4 Arten von Konflikten. Da gibt es einmal die notwendigen Konflikte und dann gibt es aber auch unnötige Konflikte. Die notwendigen, die muss man halt angehen, also nicht unter den Teppich kehren, aber auch die unnötigen. Dann gibt es die lösbaren Konflikte, die haben wir alle gern, aber auch die unlösbaren, mit denen wir auch alle leben. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie gehe ich und welchen Konflikt gehe ich an? Da gibt es Wertkonflikte, Zielkonflikte, Beziehungsklärungen oder Beziehungskonflikte. Die sind notwendig, die müssen wir auf jeden Fall angehen. Gerade als Gemeinschaft, als Gemeinde. Es gibt aber auch die überflüssigen Konflikte, die entstehen dann aus Unachtsamkeit, aus Missverständnissen, dass man sich streitet über Nebensächlichkeiten, so Scheingefechte. Und manchmal ist es auch gar nicht so ganz leicht, das zuzuordnen, aber ich finde diese Kategorisierung, die hilft ein Stück, oder? Unnötig war zum Beispiel der Streit der jüdischen und der griechischsprachigen Witwen in Apostelgeschichte 6. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch, die Reihe geht ja schon eine Weile. Da hatten aus Versehen die griechischsprachigen Witwen weniger Versorgung gekriegt als die hebräischsprachigen, die jüdischen Witwen. Und was war dort die Lösung? Man hat eine neue Struktur geschaffen, damit es gerecht zugeht. Und hier in Kapitel 15 geht es jetzt aber um die Uneinigkeit über die wichtigste Sache überhaupt. Wer ist ein Christ? Wie wird man gerettet? Was unterscheidet einen Christen von einem Nichtchristen? Wie kommt man in den Himmel? Darum ging es letztlich. Das ist ein Streit hier im Kapitel, aber leider ist das oft ein Streit bis heute. Wer ist eigentlich ein Christ? Woran erkennt man ihn? Manche Menschen haben ein Problem mit Gottes Gnade, andere haben ein Problem mit Gottes Gerechtigkeit. Die einen meinen, man muss doch was tun, um sich Gottes Liebe und Rettung zu verdienen. Und die anderen sagen, nein, Gott ist doch die Liebe. Um sein Wort und seinen Willen muss ich mich doch nicht scheren. Ich kann doch leben wie der Teufel, am Ende holt er doch alle in den Himmel. Und beide liegen falsch. Beide liegen falsch. Okay, konkret ist hier die Behauptung, die aufgestellt wird, du musst dich erst beschneiden, du musst erst Jude werden, um Christ zu sein. Am Ende war die Lösung hier eine ganz klare Antwort. Nein, das musst du nicht. War natürlich ein Prozess, aber so konnte man dann da durchgehen und zusammenbleiben und zusammen weiter unterwegs sein. Und ja, ihr seht, das sind noch nicht alle Konfliktarten. Es gibt auf der anderen Seite auch noch die unlösbaren. Und bei den unnötigen und unlösbaren, da ist es oft gar nicht so tragisch. Zum Beispiel sagt Paulus, ja, es gibt einige Leute, denen ist es total wichtig, kein Götzenopferfleisch zu essen. Gab es bis vor kurzem noch beim Oberhammer. Nein, Spaß. Also andere meinen, nee, da mache ich mir gar keinen Kopf drum, es gibt doch gar keine Götzen. Es gibt nur einen Gott. Was soll das überhaupt? Und da erklärt Paulus, hey, ihr kommt hier nicht auf eine gemeinsame Sicht. Das ist bei dem Punkt aber auch nicht so schlimm. Ein jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Ein jeder soll bei seiner Überzeugung bleiben, das passt schon. Und ich meine, in diesem Bereich der unnötigen und unlösbaren Konflikte, da zählt auch oft Politisches. Politik. Da kannst du dir die Birne tot diskutieren, das bringt oft nichts. Jeder hat so seine Meinung und die Bibel sagt dazu manchen Punkten auch nichts. In jeder Partei gibt es ja Punkte, wieso ich sie nie wählen würde, wenn es eine bessere Option gäbe. Und ehrlich gesagt, nicht wählen sehe ich auch nicht als eine Option. Und wir beurteilen es jetzt unterschiedlich, welche faulen Kompromisse weniger schlimm sind. Und welchem Politiker oder welchem Parteiprogramm wir noch eher vertrauen als dem anderen. Darüber zu streiten, ich meine, das führt uns nicht weiter. Deswegen unnötig, unlösbar. Jeder kann sich seiner Meinung gewiss sein und trotzdem können wir gemeinsam als Gemeinde unterwegs sein. Drastisch dagegen sind die Konfliktarten in diesem verbleibenden Rechteck. Notwendig und unlösbar. Ja, was machen wir damit? Ein Beispiel dazu sehen wir in Galater 1. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und es wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Puh, das sagt man heute nicht gerne. Zu Recht. Aber wenn ein falsches Evangelium gepredigt wird, dann gibt es keine gemeinsame Lösung. Da bleibt nur die Trennung. Also wenn Leute Gottes Wort verdrehen, um das zu lehren, was sich für sie gut anfühlt und nicht bereit sind, sich zu korrigieren und korrigieren zu lassen, dann ist das ein notwendiger und unlösbarer Konflikt. Da ist es keine Option, sich mit dem Verbindenden zu begnügen und sagen, ja, wir finden doch alle, die Bibel ist ein relativ nettes Buch. Es tut weh, aber da gibt es keine Alternative zur Trennung. Ganz am Ende von unserem Kapitel sehen wir noch ein anderes, nicht ganz so drastisches Beispiel für diese Konfliktsituation oben links. Da geht es um Johannes Markus und das Team. In Vers 36. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns noch einmal alle Städte besuchen, in denen wir das Wort des Herrn verkündet haben. Wir wollen sehen, wie es den Brüdern und Schwestern dort geht. Barnabas wollte auch Johannes Markus dabei haben, aber Paulus lehnte es ab, ihn noch einmal mitzunehmen. Er hatte sie ja in Pamphylien im Stich gelassen und nicht weiter bei ihrer Arbeit unterstützt. Es kam also zu einer heftigen Auseinandersetzung. Ja, in diesem Konflikt, da gibt es auf der einen Seite den Barnabas. Und der will unbedingt Johannes Markus, seinen Best Friend, mit dabei haben. Und dann den Paulus, der sagt, nee, auf gar keinen Fall. Und ja, man kann ja den Barnabas nicht in der Mitte durchschneiden und halb mitnehmen. Das wäre keine saubere Lösung. Deshalb lesen wir über diesen Streit. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich trennten sich Paulus und Barnabas. Barnabas nahm Markus mit und segelte nach Zypern. Paulus wählte sich Silas zum Begleiter. Die Brüder und Schwestern beteten, dass die Gnade des Herrn ihn begleitete. Dann machte er sich auf den Weg. Er reiste durch Syrien und Kilikien und bestärkte die Gemeinden im Glauben. Okay, an dieser Stelle hatten Paulus und Barnabas nur die eine Lösung gesehen, sich zu trennen. Aber sie sind beide weiter für und mit Jesus unterwegs. Beide haben weiter den Auftrag im Blick. Und sie verurteilen den anderen nicht. Und was mich besonders freut, zum Schluss kommen sie wieder zusammen. Also war dieser Konflikt, wenn er auch in der Situation unlösbar war, nicht so schlimm. Okay, aber schauen wir nochmal zurück zum Anfang unseres Kapitels. Da kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia. Sie erklärten den Brüdern, ihr müsst euch beschneiden lassen, wie es nach Mose Vorschrift ist. Sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Das verursachte große Aufregung in der Gemeinde. Paulus und Barnabas gerieten mit den Männern in heftigen Streit. Deshalb beschloss man, Paulus, Barnabas und einige andere aus der Gemeinde nach Jerusalem zu schicken. Dort sollten sie die Streitfrage den Aposteln und Gemeindeältesten vorlegen. Paulus, Barnabas und ihre Begleiter wurden von der Gemeinde zum Abschied aus der Stadt geleitet. Dann reisten sie durch Phönizien und Samarien. Überall, wo sie hinkamen, erzählten sie, wie die Menschen aus den Völkern den Glauben angenommen hatten. Damit lösten sie bei allen Brüdern und Schwestern große Freude aus. Damit lösten sie große Freude aus. Obwohl auch ein Konflikt noch am Laufen war. Wenn Menschen erzählen, dass sie Gott erleben, wie sie Gott erleben, wie Jesus Christus in ihr Leben gekommen ist, das löst Freude aus. Also zumindest bei mir. Ich habe jetzt gestern den Gottesdienst von letzten Sonntag noch nachgeschaut im Livestream und da haben einige von euch erzählt, wie sie Gott erlebt haben in schwierigen Zeiten und mich ermutigt das unglaublich. Bei mir löst das Freude aus. Was wir beim POT erlebt haben, was Leute da mit Gott erlebt haben, das löst Freude aus. Also die Gemeinden, wo sie unterwegs waren, die haben sich gefreut. In Phönizien, das war ein Heidenland. Und Samarien, das war so halb-halb. Halb heidnisch, halb jüdisch. Das heißt, die Christen, die sehen etwas von der Gnade, von der Größe Gottes. Und sie können auch ihren heidnischen Freunden von Jesus erzählen. Diese gute Nachricht. Gottes Arme, seine Liebe sind für jeden offen. Gottes Liebe ist für jeden da. Und wer das wirklich versteht, bei dem kommt Freude auf. Aber die Reise geht weiter. Schließlich kamen Paulus und Barnabas und ihre Begleiter in Jerusalem an. Dort wurden sie von der ganzen Gemeinde empfangen. Auch die Apostel und Gemeindeältesten waren dabei. Sie berichteten ausführlich, was Gott durch sie bewirkt hatte. Finde ich stark. Es ist immer wieder gut zu erzählen, was Gott gemacht hat, zu berichten. Die erste Missionsreise ist vorbei, das hatten wir schon gesehen. Paulus und Barnabas sind wieder zurück in Jerusalem. Unterwegs haben sie erlebt, wie nichtjüdische Menschen Jesus Christus kennenlernen, als sie ihren Herrn annehmen. Sie wurden regelrecht von ihm, von diesem jüdischen Messias angezogen. Nichtjüdische Menschen. Sie haben Jesus angenommen, weil Paulus gepredigt hat, jeder, der an Jesus glaubt, wird aus Gnade gerettet. Der bekommt neues Leben. Einzelne Heiden und Samaritaner hatten schon vorher Jesus angenommen, sind schon vorher zum Glauben gekommen. Und das war für die Jerusalemer Gemeinde schon eine ziemlich heftige Kröte zu schlucken. Aber das ging gerade noch so, weil diese Leute ja schon vorher offen für den jüdischen Glauben waren, sich dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, angenähert hatten. Aber jetzt kommen haufenweise Leute, die keine Ahnung haben, und die sich auch gar nicht groß für das Judentum interessieren. Das war für einige Judenchristen einfach zu viel. Und ich denke, wir sollten versuchen, uns in sie hineinzuversetzen, wie es ihnen damit ging. Gott hatte doch im Alten Testament schon durch die Bünde gesprochen, vieles klargemacht. Das Volk Gottes, das hatte den Abraham-Bund, daran haben sie sich festgehalten. Sie hatten den Mose-Bund, das hat ihnen Orientierung gegeben. Damit sind sie aufgewachsen und das war gut. Diese jüdischen Jesusfolger, die hatten von ihrer Kindheit an viele, viele Regeln, worauf sie gedrillt waren, nach Gottes Willen zu leben, mit Gott im Reinen zu sein. Und jetzt kommen da scharenweise Leute, die sagen, ja, ich habe heute Jesus angenommen und jetzt bin ich genau wie du. Bis gestern ein ganzes Leben im Dreck gelebt und heute kurz geduscht, jetzt bin ich genau wie du. Das ist so, als sitzt du 2 Stunden lang im Kino. Und dann in der Schlussszene, da kommt einer reingeschlichen, setzt sich auf den Platz vor dir und später im Foyer will er mitdiskutieren über den Film und sagt, wieso, ich habe den Film auch gesehen. Du sagst, den Film hast du nicht gesehen. Du hast nicht gesehen, wie am Anfang die Charakter vorgestellt wurden. Du hast die ganzen Zusammenhänge nicht gesehen und verstanden. Du kannst hier nicht mitreden. Und noch viel krasser muss es für diese Judenchristen gewesen sein. Die sagen, ich habe den ganzen Prozess mitgemacht, von der Beschneidung am 8. Tag. Ich habe die ganzen Feste, die Gottesdienste, das Fasten, das Spenden, alles habe ich mein Leben lang mitgemacht. Und jetzt kommst du hier an und sagst, ich habe Jesus und das reicht? Ich kenne die ganzen 5 Mosebücher auswendig und du kennst gerade mal Johannes 3, Vers 16? Was sie eigentlich sagen, Euer Glaube ist schön und gut, aber das reicht nicht. Du musst erst Jude sein, um den jüdischen Messias anzunehmen. Du musst dich erst beschneiden lassen. Stellt euch mal vor, das wäre heute Voraussetzung, um Christ zu werden. Ich glaube, bei den Frauen könnte es schon Erweckung geben. Bei den Männern sehe ich da etwas Zögern im Blick. Also zwischen Paulus und Barnabas und diesen Beschneidungspredigern, da wurde es richtig laut. Ein heftiger Streit, wie wir lesen. Und den will man schlichten. Deshalb schicken sie die Leute zu den Aposteln, zu den Gemeindeleitern nach Jerusalem. Und ich meine, das ist eine richtige und wichtige Sache. Wenn es Streit gibt, dass man dann zu den Verantwortlichen geht, zu den Ältesten der Gemeinde. Auch und gerade, wenn es vielleicht auch Spannung mit der Gemeindeleitung gibt, aber auch sonst. Okay, sie machen also alles richtig und damit ist der Streit dann sofort geklärt. Nein, im Gegenteil. Es wird erstmal noch schlimmer, Vers 5. Aber einige von der Gruppe der Pharisäer, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf. Sie forderten, man muss diese Menschen beschneiden und von ihnen verlangen, das Gesetz des Mose zu befolgen. In Vers 1 wurde ja ausdrücklich die Erwartung genannt, sie müssen sich beschneiden lassen. Und jetzt legen diese jüdischen Jesusgläubigen Pharisäer noch eins obendrauf. Die müssen das komplette mosaische Gesetz befolgen. Weiß jemand, wie viele Vorschriften es im alttestamentlichen Gesetz gab? 613, gut, dass du aus dem Urlaub zurück bist. 613 Gesetze. Und diese Forderung, die ist unmöglich. Das macht Paulus zwei Kapitel vorher deutlich und das sehen wir auch ein bisschen später. Keiner von uns hat das geschafft zu leben. Also lassen wir uns nicht entmutigen, wenn wir alles richtig gemacht haben und trotzdem ein Konflikt aufkommt. Und hin und wieder soll es auch vorkommen, dass wir nicht alles richtig machen. Dann kommen noch zusätzliche Missverständnisse und Verletzungen dazu. Da brauchen wir einen langen Atem, nicht die lange Bank, einen langen Atem, um mit Konflikten umzugehen. Dranbleiben. Und eine Binsenweisheit. Um einen Konflikt zu lösen, muss man den anderen erst verstehen. Den anderen erst verstehen. Mich in sein Denken hineinversetzen. Und ich bin überzeugt, Gott möchte das möglich machen. Er möchte uns dabei helfen. Er lässt uns dabei nicht allein. Jesus betet für die Einheit seiner Gemeinde. Und noch eine Sache, die wir vom POT als Ermutigung mitgebracht haben, ist die Sache Mose, was Mose mit Gott erlebt hat. An deiner Hand wird Boden zu Weg. Vorher ist es einfach nur Wüste, unmöglich, Sackgasse, ich bleibe hier irgendwie hängen. Aber an Gottes Hand wird der Boden zu Weg. Deshalb lasst uns heute neu oder zum ersten Mal Gottes Hand ergreifen. Und vielleicht fühlt sich Glaube und Gott für dich noch total weit weg an. Dann darfst du wissen, er ist nur ein Gebet von dir entfernt. Gott ist nur ein Gebet von dir entfernt. Und interessant finde ich hier auch die Forderung. Die kommt von Jesusgläubigen Pharisäern. Da passt es doch wunderbar, dass der Paulus auch Pharisäer ist. Der dabei ist. Der kannte doch ihr Denken. Der konnte sie komplett verstehen. Und wäre Jesus dem Paulus nicht auf dem Weg nach Damaskus begegnet, dann hätte er hier zu seinen Pharisäerkollegen gesagt, ja also ich glaube nicht, dass Jesus der Messias ist. Und falls er es doch ist, dann können diese Heiden nicht unseren jüdischen Messias annehmen, ohne vorher Juden zu werden. Inzwischen denkt Paulus anders. Er hat es ja mit eigenen Augen gesehen, dass Gott auch so ein Heidenpack wie uns zu sich zieht, errettet. Und erst war das wie so ein tropfender Wasserhahn. Hier ein Heide und da ist mal ein Heide zum Glauben gekommen. Und auf einmal wird es wie ein breiter, wie ein reißender Strom, wie Leute dazukommen aus den Heiden. Und Saulus und Barnabas, die sind begeistert. Sie sind begeistert und überwältigt davon, was Gott tut. von den Erfahrungen, wie Menschen aus den verrücktesten, aus den kaputtesten Hintergründen kommen und Gott ihr Leben neu macht, die teile ich, diese Begeisterung. Wie Menschen neues Leben finden, Jesus finden, Hoffnung finden. Und jetzt tauchen da einige Jesusgläubige jüdische Leute auf, die sagen, hey, diese Leute, die müssen erst Juden werden, bevor sie unseren jüdischen Messias annehmen können. Und ich habe keinen Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser Leute. Aber sie lagen ernsthaft daneben. Heute wird ja Ernsthaftigkeit oft sehr hoch gewertet. Gerade in Gemeinden, auch bei uns im Gemeindebund. Aber Ernsthaftigkeit reicht nicht, wenn es um die Wahrheit geht. Es wird so gern gesagt, ja, der ist ja wirklich bei der Sache. Wir wollen seine Ernsthaftigkeit doch abnehmen. Und das wollen wir auch keinem absprechen. Aber nach dem Neuen Testament gibt es nicht nur diese eine Kategorie gut gemeint. Wie geht's also weiter? Daraufhin versammelten sich die Apostel und die Gemeindeältesten, um über diese Frage zu beraten. Dabei kam es zu einem heftigen Streit. Da stand Petrus auf und sagte zu ihnen, Brüder, ihr wisst doch, dass Gott schon längst hier bei euch die Entscheidung getroffen hat. Durch meine Verkündigung sollten den Menschen aus den anderen Völkern die gute Nachricht, sollten die anderen Menschen aus den anderen Völkern die gute Nachricht hören und zum Glauben kommen. Gott, der ja die Herzen kennt, hat das selbst bestätigt. Er hat auch ihnen den Heiligen Geist gegeben, genauso wie uns. Er hat keinen Unterschied zwischen ihnen und uns gemacht. Wow. Ihr erinnert euch, in den Kapiteln vorher, da haben wir darüber gesprochen. Durch den Glauben hat er ihre Herzen von allen Sünden gereinigt. Warum stellt ihr nun Gott auf die Probe und legt den Jüngern ein Joch auf den Nacken? Weder unsere Vorfahren noch wir selbst waren stark genug, ein solches Joch zu tragen. Im Gegenteil, wir glauben, durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus gerettet zu werden, genauso wie sie. Davon sind wir überzeugt. Da schwieg die ganze Versammlung und hörte Barnabas und Paulus zu. Sie berichteten von den Zeichen und Wundern, die Gott durch sie bei den Menschen aus den anderen Völkern vollbracht hat. Als Paulus und Barnabas mit ihrem Bericht zu Ende waren, ergriff Jakobus das Wort. Brüder, hört mir zu. Simon hat deutlich gemacht. Ich finde es interessant, dass hier der hebräische Name Simon verwendet wird und nicht der Name Petrus für dieselbe Person. Und ich meine, er benutzt hier den hebräischen Namen, weil er seinen Mitjuden, den Pharisäern, etwas klar machen will. Und das sehen wir auch daran, wie er weitermacht. Simon hat deutlich gemacht, wie Gott selbst sich als erster den Menschen aus anderen Völkern zugewandt hat. Aus ihnen hat er ein Volk gebildet, das zu ihm gehört. Das stimmt mit den Worten der Propheten überein. Dort heißt es, an dem Tag, nachdem ich Gericht gehalten habe, werde ich mich euch wieder zuwenden. Ich werde die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Aus ihren Trümmern werde ich sie aufrichten und sie neu erstehen lassen. Dann werden die Menschen, die übrig geblieben sind, mich, den Herrn, suchen. Auch die Menschen aus den anderen Völkern, die ja mein Eigentum sind. Das sagt der Herr, der damit ausführt, was er von jeher angekündigt hat. Wow, hier könnten wir jetzt noch lange drüber reden. Aber wir nehmen nur schlaglichtartig kurz 7 Punkte. Wie wir mit Konflikten umgehen können und Einheit leben können. Kurz, erstens, erwarte Konflikte. Wir haben gesehen, die Apostel hatten Konflikte, Jesus hatte Konflikte, wieso sollten wir keine haben? Erwarte Konflikte. Wir sind schon bei zweitens. Kümmere dich drum. Kümmere dich drum. Geh es auch innerlich an. Wenn wir uns nicht eingestehen, was es mit uns selbst macht, dann nehmen wir innerlich Schaden. Deswegen kümmere dich drum. Auch innerlich, aber natürlich auch äußerlich. Und wenn wir einen Konflikt haben, geht es nicht darum, die besten Argumente zu haben. Noch nicht mal nur darum, den Konflikt zu lösen. Sondern schau, was es bei dir innerlich auslöst, was Gott dir dadurch sagen will oder wo er dich in deiner Persönlichkeit, deinem Charakter wachsen lassen will dadurch. Deshalb kümmere dich darum, denn oft werden Konflikte zu spät angegangen. In die Seelsorge, zur Eheberatung kommen Leute häufig erst, wenn nur noch ein Scherbenhaufen da ist. Ich meine, Gott kann auch aus Scherben was Wunderschönes machen, aber es ist besser, schon früher Hilfe zu holen. Also, Drittens, kontrolliere deinen Ärger oder kontrolliere deine Emotionen. Wenn wir so lange Ärger anstauen, Emotionen anstauen, bis wir nur noch gereizt und voller Zorn dem anderen begegnen können, dann wird es richtig schwer, einen Konflikt zu lösen, wenn der Druck im Kessel maximal ist. Aber wenn ich gelernt habe, meinen Ärger zu kontrollieren, wenn ich die Liebe für die andere Person gefüttert habe, die Liebe zur anderen Person genährt habe, dann stehen die Chancen viel besser. Viertens, höre zu. Schon mal gehört? Schön, dass ihr zuhört. Okay, hör dir die Sichtweise des anderen an. Und ich meine nicht, dem anderen gut zuzuhören, um nachher seine Argumente besser auseinandernehmen zu können. Schauen wir dazu nochmal in Vers 12. Da schwieg die ganze Versammlung und hörte Barnabas und Paulus zu. Wow, sie schweigen, sie hören ihnen bis zum Ende zu. Und man muss nicht allem zustimmen. Aber zuhören, das muss schon sein. Man muss nicht allem zustimmen, aber zuhören. Fünftens, hol dir weise Ratgeber. Hol dir gute Berater, eine Beratung in Anspruch. Mit wem sprichst du, wenn dich jemand genervt hat? Leute, die dir meistens nicht widersprechen, die dich bestärken, vielleicht auch noch in deinem Ärger bestärken? Oder hast du weise Ratgeber, die dir helfen, die andere Konfliktpartei auch zu verstehen? Die dir vielleicht sagen, wo du eine verdrehte Wahrnehmung hast, was auch an deiner Seite liegt. Ja, aber meine Beraterin, die ist doch schon seit der Grundschule meine Freundin. Ja, vielleicht ist sie auch in der Grundschule geblieben in ihrem Niveau. Hast du schon mal, okay, heavy, ich weiß. Hat schon mal jemand über deinen Ratgeber gesagt, dass er weise ist? Und wenn ja, wer hat das gesagt? Wenn nein, dann wäre es vielleicht an der Zeit zu überlegen, einen anderen Ratgeber zu suchen. Und wir haben da in der Gemeinde gute, erfahrene Leute. Ich denke da zuerst an unsere frisch berufene Diakonin für Beziehung und Kommunikation, die Ulrike Wigner. Nicht nur in Sachen Kommunikationsmanagement einiges auf dem Kasten. Aber auch direkt nach dem Gottesdienst haben wir immer Leute mit einem Bändel, die für Gebet und Gespräch zur Verfügung stehen. Und natürlich dürft ihr auch immer auf den Pastor oder die Ältesten zugehen und viele andere. Also, wenn du in einem Konflikt stehst und schon länger oder und du merkst, dass es wird irgendwie nicht weiter. Ich komme mit diesem Berater gerade nicht weiter. Vielleicht ist es dran, einen langen Atem zu haben und einfach noch dran zu bleiben, weil es kompliziert ist. Vielleicht ist es aber auch dran, einen anderen Berater in Anspruch zu nehmen. Okay, sechstens, such in der Bibel nach Hilfe. Simpel, such in der Bibel nach Hilfe. Weise Menschen wissen, dass sie nicht viel wissen oder dass sie viel nicht wissen. Dumme Leute meinen, auf jede Frage eine Antwort zu haben. Und ich würde euch am liebsten jetzt mal zeigen, was der Dietrich Bonhoeffer über die Dummheit gesagt hat. Dabei geht es nicht nur um Intelligenz, sondern auch darum, mit was ich mich prägen lasse, mit was ich mich fülle. Kommt jetzt leider nicht zu, wer dazu einen Link haben will zum Text oder Video darüber, meldet euch gern bei mir. Jetzt bringt hier der Jakobus den Amos, Amos 9. Amos, das ist so ein kleines Büchlein im Alten Testament, was mancher langjährige Christ noch nie gelesen hat. Und hier der Jakobus, der zitiert es aus dem Stegreif. Und ich sage das zu meiner eigenen Schande, weil ich da richtig schlecht drin bin. Such in der Bibel nach Hilfe. Kenn deine Bibel. Eine der Sachen, die wir immer wieder hören, ist die Behauptung, die Wahrheiten der Bibel sind veraltet. Aha. Leute, wir sind hier auf einem sehr gefährlichen Weg. Seit 200 Jahren ungefähr ist die Psychologie, die Pädagogik, Bildung, Philosophie und leider auch weite Teile der deutschen Theologie dabei, unsere Werte zu dekonstruieren, auseinanderzubauen. Und eine Frage, die nach meiner Beobachtung dabei kaum gestellt wird, ist, was bleibt am Ende übrig? Wenn wir alles auseinandergenommen, wenn wir alles dekonstruiert haben, was haben wir da noch? Wer weise ist, der denkt voraus. Und er wird optimalerweise zu dem Ergebnis kommen, ich bleibe bei dem Wort Gottes, bei der Offenbarung Gottes, die mir Orientierung gibt, die von dem Ewigen, dem Allmächtigen kommt. Denn wer versteht das Leben besser als der, der es erfunden hat? Als letztes kommt noch eine richtig dicke Kröte. Seid ihr bereit, was zu schlucken? Ich weiß nicht, ob wir bereit sind. Der letzte Punkt heißt Kompromisse. Kompromisse. Und das wird im Christsein manchmal nicht gern gesagt, aber geh Kompromisse ein. Wofür? Für das große Ziel, das höchste Ziel. Was machst du, wenn eine Gruppe sagt, die Leute müssen erst alle beschnitten werden, um Christ zu sein, und die anderen sagen, nee, geht auf keinen Fall, wir kommen da keinen Schritt entgegen. Am einfachsten ist es, die zwei Gruppen aufzuteilen und sagen, gut, dann gehen wir halt zwei verschiedene Wege. Und genau das ist passiert, nachdem Jakobus gestorben war. Die Heidenchristen haben ihre eigene Kirche gegründet und haben mehrfach versucht, die Judenchristen auszulöschen. Und die Judenchristen sind in Vergessenheit geraten. Es ist tragisch, wenn wir Kompromiss nicht als einen hohen Wert sehen. Aber Achtung, es gibt Dinge, da können wir keine Kompromisse machen. Es gibt Grundwerte, die dürfen nicht aufgeweicht werden. Und die werden in der Bibel sehr deutlich gesagt. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Jeder Mensch braucht Jesus, um gerettet zu werden, um Leben zu haben. Wir hatten es vorher auf dem T-Shirt und POT. Noch was anderes? Ja, alles, was Gott sagt, ist gut, das ist gut. Und alles, wovon Gott sagt, ist schlecht, ist schlecht. Fertig. Kein Kompromisse an dieser Stelle. Und ich weiß, manche Christen stehen in der Gefahr, zu viele Kompromisse zu machen und manche Christen stehen in der Gefahr, zu wenig kompromissbereit zu sein. Wäre ein guter Kompromiss, nicht sich in der gesunden Mitte zu treffen? Was jetzt der Kompromiss zwischen Judenchristen und Heidenchristen war, das kommt in den Versen, die ich bewusst übersprungen habe. Also bleibt dran in unserer Predigtreihe. Und ich weiß, manche von uns, die stehen jetzt gerade in einem Konflikt, der bedrückt dich vielleicht jetzt in diesem Moment oder heute Morgen euch in der Familie. Jemand anders hat seit langen Jahren einen Konflikt, den er mit sich rumschleppt. Vielleicht hast du inzwischen eine sehr feste Meinung über Person X oder Y. Aber weißt du, was Gott noch wichtiger ist als deine Meinung? Die andere Person. Und weißt du, was Gott genauso wichtig ist wie die andere Person? Du. Du bist ihm genauso wichtig. Dich liebt er genauso. Manch hat eine Freundschaft an den Nagel gehängt. Mancher hat sich innerlich von der Gemeinde oder einer anderen Gemeinschaft abgekoppelt. Ein anderer hat seinen Ehepartner schon abgestempelt, irgendwie aufs Abstellgleis gestellt. Wir haben vielleicht dem Ärger zu viel Raum gegeben. Wir haben Nährboden bereitgestellt, in dem Entfremdung, vielleicht sogar Hass entstehen können. Vielleicht haben wir unsere Perspektive zum Maßstab gemacht und weniger Gottes Perspektive. Unser Ziel vor Augen statt Gottes Ziel. Und wer sich hier bei einem der Punkte wiedergefunden hat, denkt an die lange Bank. Heute gibt es die Chance, einen Neuanfang zu wagen. Mit Gottes Hilfe ist es nötig. An deiner Hand wird Boden zu Weg. Mit Gottes Hilfe ist es möglich, Konflikte zu klären, dass man in guter, gesunder Weise weitergehen kann. Und ich bin überzeugt, es ist möglich, diesen Jesusweg einzuschlagen. Und ich sage nicht, dass es leicht ist. Aber es ist für dich und für die andere Person der beste Weg. Der Weg des Friedens. Lass uns Gott darum bitten, unser Denken und unser Fühlen, unseren Fokus zu korrigieren. Dass wir nicht davor weglaufen, Konflikte anzugehen. Dass es uns gelingt, besser zuzuhören. Dass es uns besser gelingt, unsere Emotionen zu kontrollieren. Dass wir sehen, wer sind meine geeigneten Gesprächspartner? Leute, die mich gut beraten, eher zur Lösung als zur Eskalation beitragen. Dass wir sehen, wo wir Kompromisse eingehen können und wo nicht. Und dass wir in der Bibel Hilfe und Orientierung suchen. Wir beten. Herr, ich danke dir. Danke dir, dass du uns in deinem Wort so vieles sagst über Konflikt. Und dass es so ehrlich auch davon berichtet, dass auch bei Gläubigen es nicht alles nur sanft und still und friedlich zugeht, sondern dass Konflikte vorkommen. Aber auch, wie wir damit umgehen können und dass du uns damit nicht alleine lässt. Bitte hilf du uns, nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern den nächsten Schritt zu gehen. In Jesu Namen. Amen.